Liqueur ist auch französisch.
Französisch, un liqueur.
Oder deux. Oder trois.
Ja, so weit wie wir zählen können. So viele Likörchen gibt es heute.
Santé.
So lecker.
Ich sag mal, go with the flow, chez les riches et les beaux.
Ja, ganz spontaner Titel, den wir uns da ausgedacht haben.
Und ich hoffe, von dem Likör kriegen wir keinen Koma-Tee.
Koma-Tee? Das war ein... Ist das ein Wort oder ist es...
Koma-Tee ist ein Verb.
Ein Verb.
Das heißt, einen dicken Kopf haben, dösen oder einen Kater haben.
Ja, Koma-Tee.
Vielleicht auch eine Katze. Nee. Nicht nur ein Kater, wer weiß.
Das könnte sein bei uns dann schon. Ja, eher die Katze. Erinnert mich jetzt irgendwie auch an irgendeinen Tee, dieses so, diese Connection.
Na, an Koma.
Koma-Tee.
Ins Koma saufen. So klingt das ein bisschen.
Gott, wie früher. Oh mein Gott.
Wie früher?
Also nicht bei uns, nein.
Was hast du da gemacht?
Aber da war das so, die Teenies, die machen dieses Koma-Saufen, oder?
Die Teenies, ja genau die.
Mir natürlich nicht. Also das möchte ich auch
gut. Okay, also wir wollen mal wieder zurück zum Thema kommen. So, wir befinden uns auf jeden Fall jetzt in Südfrankreich.
Yippie, Sonne, Meer, Strand, unfassbar schöne Landschaften.
Hast du das schon?
Nein, aber ich habe unfassbar viele Bilder gesehen, Videos gesehen. Ich erkenne deine Erzählung und ich habe erst gelesen, dass es eigentlich wie ein einziger riesiger Garten ist. Kannst du das so bestätigen?
Ein Garten, so hätte ich es jetzt nicht assoziiert, aber ja, von mir aus.
Wir nehmen das. Alles, was Assoziation mit Sommer hat, im Moment ist sowieso schön.
Weißt du dann, welche Teile da so dazu gehören?
Zur Côte d'Azur? Nee. Nee, bin ich raus.
Rhône-Alpes zum Beispiel.
Okay.
Provence.
Ja, das kenne ich.
Dann, womit wir uns heute mehr beschäftigen, die Côte d'Azur.
Yay!
Dann wird es kompliziert. Languedoc-Roussillon.
Ah ja, habe ich schon mal gelesen.
Dann Midi-Pyrénées.
Mhm. Das ist schon ein Berg.
Ja, und im weiteren Sinn gehört auch die Auvergne und das Limousin und auch die Insel Korsika mit dazu.
Ah, zu welcher? Zur Region jetzt
einfach? Zur Region Südfrankreich einfach.
Ja.
So grundsätzlich, genau.
Okay. Mhm. Very interesting.
Ja, und die Regionen haben sprachlich und kulturell erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, die sie von dem Norden von Frankreich auch unterscheiden.
Ah.
Also was wir nämlich heute als Südfrankreich bezeichnen, hieß früher Okzitanien. Hast du es schon mal gehört?
Nur bei der Recherche jetzt, ehrlich gesagt.
Okay, ich nehme mich auch nicht wirklich vorher. Nee, irgendwie ist das an uns vorbeigegangen.
Ja.
Wo wir auch viel so Französischunterricht und so hatten, aber da haben wir ja hier nur Rap-Lieder gehört, anscheinend.
Ja, und schon von MC Solar. Nicht genau. Soleil.
MC Solar, genau.
Ja, wir waren mehr mit Isabelle und Julien auch immer beschäftigt.
Stimmt, mit dem Schlittschuhfahren um den Tour Montparnasse. Genau. Richtig. Und in den Teilen Südfrankreichs wird beispielsweise auch heute noch Französisch mit okzitanischen Spuren gesprochen.
Mhm.
Viele kennen diese Ausdrucksweise vielleicht sogar aus dem Film.
Willkommen bei den Stis.
Leider fallen heute diese regionalen Akzente häufiger der standardisierten Sprache zum Opfer. Und im Französischen spricht man dann von Glottophobie, also so eine Art von Ablehnung, die alle Akzente diskriminiert, die nicht dem Standardfranzösisch entsprechen, das die Pariser Eliten gesprochen haben, um ihren Machterhalt abzusichern. Und deswegen alle, die nicht so sprechen, denen wird mangelnde Bildung und mangelnde Ernsthaftigkeit unterstellt.
Ja, na gut, so ein bisschen, ne, könnte man es auch in Deutschland schon vergleichen, weil
auf jeden Fall mit
Sächsisch ist jetzt
Dialekt
auch nicht
in dem
so
Fall
angesehen,
genau.
Ne?
Ja, stimmt.
Leider.
Stimmt.
Das können wir ändern.
Da habe ich mich tatsächlich auch ein bisschen peinlich berührt gefühlt, als ich die Videos von der Côte d'Azur angeschaut habe, weil ich da wirklich noch ein bisschen Sächsisch gesprochen habe. Aber du hast bestimmt so ein paar Facts noch rausgefunden, ne?
Na,
wenn du
sicher.
Sagst Recherche.
Ja.
War da richtig viel am Start.
Also genau. Also ich kann dir noch sagen, dass es ja sich jetzt speziell bei der Côte d'Azur um den Küstenabschnitt eben an der französischen Mittelmeerküste handelt. Dieser ist 120 Kilometer lang. Und man findet dort über 150 Strände. Wie schön ist das bitte? Du weißt wahrscheinlich auch, warum die Côte d'Azur Côte d'Azur heißt, oder?
Also gleich, ja, wenn ich die Podcast-Folge dann anhöre, wahrscheinlich.
Nee, ist doch schön, wenn ich dir auch was Neues erzähle. Und zwar kommt der Name vom azurblauen Wasser.
Aha, ja gut, das ergibt Sinn, ja.
Ja, also kannst du das bestätigen, dass es so azurblau ist?
Ja, kann man schon sagen.
Okay. Ja, im Hinterland wiederum gibt es aber auch Skiorte, also auch super vielfältig. Charakteristisch für die westliche Küste sind vor allem die roten Felsen. Und im Osten gibt es dann ja auch die Alpen, so bei Monaco und Montan. Und die fallen dann ganz steil ins Meer ab. Also die grenzen die Côte d'Azur auch dann von der italienischen Riviera ab.
Das ist schon ziemlich besonders, ja.
Ja. Und natürlich bekannt ist die Côte d'Azur vor allem als Place to be für die Reichen und Schönen, wie ja unser Titel auch schon ein bisschen vermuten lässt.
Yes.
Genau, also man sagt so ein bisschen, die Region ist auch der Spielplatz für die High Society, ne? Kann man mal mit seiner Yacht da so ein bisschen langheizen und mal hier und da
Vor
ankern.
allem Heizen. Die
Ja.
sind ein bisschen langsamer unterwegs,
Nicht
glaube ich.
alle,
Ja.
ja, wenn du da so ein Mega-Speedboot vielleicht noch nebenher hast.
Sonst standen die ja einfach alle nur rum und dann haben sie sich
Klar.
da präsentiert, oben auf dem Deck und so. Ja.
Wow, oh mein Gott. Okay. Ja, die andere Seite, was natürlich mega schön ist, ist, dass die ganze Côte d'Azur auch für die Kunst- und Kulturszene mega wichtig ist. Also, da gehen wir nachher, glaube ich, auch noch mal ein bisschen genauer drauf ein.
Man hört sie blättern.
Ja.
Was hast du uns noch zu sagen?
Ich habe noch was ganz Special heute dabei. Und zwar, ihr habt es schon ganz lange auch vermisst.
History.
History Time. Beziehungsweise, ich kann das ja heute auch mal auf Französisch sagen, habe ich mir extra ausgesucht. Temps de l'histoire.
Schön, schön.
Ja, also das ist, fühlt sich im Mund ganz komisch an, muss ich wirklich sagen. Weil
Vielleicht wegen dem
diese.
Likör.
Nein, niemals. Ich glaube einfach wirklich, das ist von der ganzen Aussprache her nicht mehr so in mir drin. Keine
Es ist
Ahnung.
einfach super lange her, das stimmt.
Ja,
Ja.
ja. Aber willkommen zur Temps de l'Histoire. Und zwar möchte ich euch gerne erzählen, dass die Côte d'Azur eine der ersten modernen Urlaubsregionen war. Denn im späten 18. Jahrhundert begann sie zu einer Destination für Kur- und Gesundheitsreisen zu werden. Also vor allem in der Winterzeit und auch eher natürlich für die britische Upper Class damals. Und ab Mitte des 19. Jahrhunderts stieg dann auch die Beliebtheit, weil es dann eine Zugverbindung gab. Da gab es dann neben der britischen Upper Class auch viele russische Aristokratinnen und von denen wurde das sehr, sehr, sehr gerne besucht. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden auch KünstlerInnen und SchriftstellerInnen auf die Küste aufmerksam, wie zum Beispiel Picasso, Matisse und auch so wohlhabende AmerikanerInnen und EuropäerInnen kamen dann vermehrt. Das war's schon.
Super. Merci beaucoup.
Ah, de rien, ne? Gar kein Thema, habe ich sehr gerne gemacht. Und ja, was glaubst du, wie viele Sonnentage es so gibt?
Ach, Sonnentage. Ich dachte so, welche
Sonnen?
Sonnentage? Sehr, sehr viele. Ich glaube, es waren 230 oder so. Habe ich das richtig
Sogar,
gelesen?
also mehr, also um die 300
Ach, so
habe ich
viel. Nee,
gefunden.
sorry. Ja.
Echt krass, ne? Und schon geht's wieder los.
Reparti comme en 14.
Bonjour, salut,
Baguette,
croissant.
Herzlich willkommen bei
Wahrscheinlich
Weltsüchtig. Wow, heute im Chor mit
Mia und Mandy. Salut.
Bonjour.
Und damit hat sich das nämlich auch schon erledigt. Also das waren dann auch alle Wörter, die wir noch auf Französisch zusammenbekommen haben.
Nein, Quatsch. Es sind noch schon ein paar mehr, aber mit dem Verstehen ist immer besser als mit dem Sprechen, würde ich sagen.
Ja,
Ne?
das
Ja.
stimmt. Jetzt haben wir hier unseren Anker schon ausgeworfen.
Geile
Und
Überleitung. Woo.
ja, kann ich.
Hast du lange drüber geschlafen, oder?
Ja, also die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen übrigens. Danke für dein Mitgefühl
Merkt man.
an dieser Stelle. Ja, also wir sind direkt vor der Côte d'Azur gelandet und ich bin ganz happy, weil ich natürlich hier meine perfekte Reiseleiterin vor mir habe. Denn ich selber war ja noch
Pressure
gar
is
nicht.
real.
Ja, auch das, meine Liebe. Genau. Und deshalb möchte ich natürlich jetzt ganz, ganz, ganz viel von dir erfahren, weil ich, wie gesagt, selber noch gar nicht an der Côte d'Azur war.
Also ich war vor einer halben Ewigkeit da, 2009, im Rahmen meiner Wirtschafts- und Eventmanagement-Ausbildung, zusammen mit meiner Französischklasse. Wir waren dort eine Woche mit dem Bus, ganz aufregend, und haben dort in Gastfamilien gewohnt. Das war eigentlich so das Besondere und wir hatten richtig Glück mit unserer Gastfamilie. Es gab nämlich wirklich ganz schlimme Geschichten mit, ich weiß nicht, ob ich das wirklich öffentlich sagen sollte, aber mit blutigen Taschentüchern in Schubladen und so weiter. Ich will das nicht weiter ausdehnen.
Ach du meine.
Genau, also wir hatten richtig viel Glück. Die haben auch toll für uns gekocht. Wir haben ganz, ganz viel Couscous gegessen.
Oh ja.
Und wir sind damals in Fréjus gelandet. Und das ist gar nicht so weit dann vom Strand auch entfernt. Und das ganz Besondere an dieser Reise war, dass ich ja schon über ein Jahr mit Aziza in einer Eventmanagement-Klasse war, wir uns aber dann erst an der Côte d'Azur wirklich nahe gekommen sind und unsere Freundschaft so richtig gestartet ist.
Ja, ja, wie cool.
Manchmal muss man erst 24/7 zusammen sein, um
ja,
zu checken.
Ja, gerade da.
Es wird ganz close.
Ja. Oh, wie schön. Wie cool, wie cool. Dann hattest du ja das zweite Mal schon richtig Glück mit der Gastfamilie, fällt mir gerade ein, weil in London wart ihr ja damals auch bei Gastfamilien.
Stimmt,
ne?
Ja, irgendwie haben wir da ein gutes Händchen gehabt,
ja,
bei der Auslosung.
Sehr schön, ja. Na, die London-Folge kann man sich auch bei Gelegenheit mal wieder anhören, genauso wie die Paris-Folge eigentlich.
Oh ja, die ist richtig cool geworden damals,
ja,
doch.
Ja,
und mag ich auch gern.
Ja, aber heute, wie gesagt, befinden wir uns ja im Süden und ja, erzähl gerne mal, was ihr so erlebt habt und wie das überhaupt alles so abgelaufen ist vor Ort.
Also wir sind ja dann zuerst in Fréjus gelandet und haben dort, wie gesagt, bei einer Gastfamilie gewohnt. Und da erinnere ich mich an ganz, ganz tolle Abende am Strand. Und dort waren wir oft mit dem Sohn der Gastfamilie. Und da erinnere ich mich an eine Geschichte, dass tatsächlich da so eine Gruppe von französischen Männern an uns vorbeigelaufen ist und irgendwas auf Französisch zu uns gesagt hat. Wir haben schon geahnt, das war wahrscheinlich jetzt nicht das Netteste. Und er hat es uns dann übersetzt. Und ja, manchmal möchte man gar nicht wissen, was das alles heißt, was
ja
jemand auf einer anderen Sprache zu einem sagen könnte. Trotzdem waren diese Strandabende ja wirklich legendär und richtig, richtig toll, weil wir das ja hier, klar, in unseren Seen vielleicht so ein bisschen kennen, aber das echte Gefühl ist dann doch eher am Meer.
Ja, ja, bin ich total bei dir.
Und Fréjus an sich ist auch ganz süß. Wir haben uns nicht allzu lange dort aufgehalten, weil wir waren ja nur eine ganze Woche mit dem Bus da und hatten natürlich auch An- und Abreise, ist ja ein Stückchen auch bis dahin. Und deswegen haben wir jetzt von der Stadt nicht super viel mitbekommen, aber an sich ist sie sehr hübsch, historisch, künstlerisch auch und kulturell. Also hat alles im Angebot.
Ja, apropos Ausflüge, also habt ihr ja nicht nur Fréjus erkundet, sondern seid ja auch ein bisschen noch umhergefahren. Was habt ihr euch denn noch angeschaut?
Ja, wir haben wirklich so ein bisschen Orte-Hopping betrieben, waren dann zu einem Ausflug in Monaco. Und da habe ich auch so ein paar Facts gefunden. Ich fand es ganz krass, dass Monaco und Vatikanstadt kleiner als der Central Park zusammen sind. Ganz verrückt. Wir waren ja auch beide schon im Central Park, deswegen ist nochmal die Dimension dann irgendwie nochmal ganz interessant. Und man kann auch sagen, abgesehen von der felsigen Halbinsel Monacoville, auf der die ehemals befestigte Altstadt und der Fürstenpalast stehen, ist in Monaco wirklich jeder verfügbare Quadratmeter bebaut.
Wahnsinn.
Das ist nicht unbedingt schön.
Nee,
aber
nicht
es ist
so
irgendwie trotzdem faszinierend, das zu sehen.
Krass. Okay.
Also da werden wir auch ein paar Bilder dann natürlich bei Instagram teilen.
Ja.
Und das sieht schon krass aus.
Ja, na, ich habe dazu einen Fact auch, der glaube ich, ganz gut dazu passt. Denn nach dem Vatikan ist es halt wirklich das kleinste Land auf der ganzen Welt. Es ist aber auch das am dicht besiedelste Land der Welt. Und das passt ja voll, wenn du sagst, es ist alles zugebaut.
Richtig, ja.
Ja, fast 30% der Bevölkerung waren 2014 Millionäre.
Und Millionärinnen hoffentlich auch.
Und Millionärinnen, also ähnlich wie Zürich oder Genf.
Ja, krass.
Ja, fand ich jetzt schon mal beachtlich.
Es könnte sein, dass sie natürlich durch das berühmte Casino Monte Carlo dazu geworden sind. Wer weiß.
Wer weiß. Also da habe ich auch, weil irgendwie ist es bei mir im Kopf immer so, hä, Monte Carlo, Monaco, ist das jetzt das Gleiche? Da habe ich dann nochmal gelesen, dass Monte Carlo halt ja eigentlich nur einer der vier Bezirke ist.
Mhm.
Und Monaco ist halt an sich das Fürstentum. Also falls da noch jemand so einen kleinen Denkanstoß braucht wie ich, ja, das war nochmal die kleine Erklärung dazu.
Ja, da sind wir aber gleich beim Casino. Da waren wir tatsächlich auch drin, aber nicht komplett, sondern nur in diesem, ich sag jetzt mal, Vorraum oder wie man das bezeichnen kann.
Aha.
Beim Thema Casino geht es natürlich erstmal um Unterhaltung, die knisternde Spannung, Nervenkitzel, ganz viel Überraschung und zack ist man irgendwie diesem Glücksspiel dann verfallen.
Kann passieren.
Deswegen haben wir das nicht ganz ausgetestet, sondern nur so ein bisschen.
Ja.
Und das Casino an sich ist schon mal wunderschön. Das ist das Werk des legendären Architekten Charles Garnier. Nicht der mit dem Haarshampoo, denke ich mal. Ich weiß nicht genau. Der schuf nämlich auch die Pariser Oper.
Oh.
Das ist ganz spannend. Und im Casino befindet sich die Oper von Monte Carlo.
Ach krass. Okay.
Und wenn man sich da austoben möchte, hat man täglich von 14 bis 4 Uhr die Möglichkeit, in dieser, kann man schon sagen, James-Bond-Atmosphäre und Belle Epoque da ein bisschen durchzudrehen und das Geld auf den Kopf zu hauen.
Wow, crazy. Ja, wusstest du, dass nur die Nicht-BewohnerInnen des Landes dort ihr Geld verspielen dürfen?
Das habe ich auch erst in deinen Facts dann gelesen. Ja, ganz spannend.
Richtig verrückt, ja. Mhm. Also alle, die dort wohnen, dürfen nicht spielen, weil die sollen ja ihr Geld behalten, damit sie weiter dort wohnen können wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja. Wichtig ist auch natürlich, dass man sich an die Kleiderordnung hält. Also nicht erlaubt sind so Shorts, Bermudas. Das ist auch ein sehr geiles Wort, habe ich seit Jahrhunderten nicht mehr gehört. Aber gut, Bermudas. Wer von euch hat eine Bermuda? Löchrige Jeans sind auch nicht erlaubt. Ne? Diese aufgefetzten zum Beispiel, die man ja auch teilweise noch trägt.
Ja.
Sportkleidung ist auch nicht erlaubt. Laufschuhe, Flipflops und Sandalen für Männer natürlich auch nicht. Und auch nicht Strandkleidung.
Auch nicht mit Socken dann drin.
Stimmt. Und auch keine ärmellosen Shirts.
Ah ja. Krass.
Okay. Genau, und wir haben tatsächlich dieses Casino besucht. Wie gesagt, nur diesen Vorraum mit den Spielautomaten und ich habe ganze 8 Euro gewonnen.
Ach, du hast es also doch probiert.
Yes. Wir haben da tatsächlich ein bisschen was reingeschmissen, haben zusammengelegt und dann einfach mal unser Glück probiert. Und das war schon ziemlich aufregend, obwohl es ja nur so ein ganz Mini-Betrag war. Es war ja wirklich nur so zum Rumspielen, aber...
Egal.
Das war schon krass. Es gibt natürlich aber noch andere Dinge, die man in Monaco noch so entdecken kann. Die Aussicht, die man von oben hat. Also da lohnt es sich wirklich, so ein bisschen mehr herumzusteigen, weil das ist natürlich ultra hoch alles errichtet. Und da waren wir zum Beispiel auch noch in diesem ozeanografischen Museum, was ich nicht wirklich aussprechen kann.
War es
mal probiert.
Hammer. Im Kasten.
Und das hat eine wunderschöne Aussicht von der Dachterrasse aus. Also das war noch viel schöner als innen drin.
Ach krass.
Ja, und insgesamt, ne, es führen auch so verschiedene Rolltreppen hoch und runter. Das ist ganz angenehm. Das erinnert so ein bisschen an Barcelona.
Ja, ihr wart ja sicherlich dann nicht nur in Monaco, schätze ich.
Das war nur ein Tagesausflug.
Ja, was habt ihr noch angeschaut?
Wir haben dann noch einen Tagesausflug nach Saint-Tropez gemacht.
Ah ja.
Und da hat man ja irgendwie so automatisch Bilder im Kopf von Luxus, pompösen Yachten, teuren Sportwagen, angesagten Strandclubs und natürlich auch die High Society, wohin man blickt. Das Städtchen kann man aber nicht nur mit dem Klischee verbinden, sondern es ist auch ganz, ganz bezaubernd. Es gibt so kleine Gassen und sie sind ganz schmal und malerische Vorhöfe und Olivenbäume. Also es ist wirklich super, super schön. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen und dann kann man aber diesem Charme auch gar nicht widerstehen.
Also so richtig schönes mediterranes Flair sozusagen.
Oui, oui, bien sûr.
Oh, wie schön.
Früher war es tatsächlich ein ganz normales Fischerdorf bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann wurde es von Künstlerinnen und Schriftstellerinnen entdeckt und viele folgten denen dann. Und dann wurde sozusagen es schnell zum Treffpunkt der Künste. Damals gab es nämlich dann noch gar keine Ferienhäuser oder Luxushotels und die kamen dann in den 50er Jahren, als das Örtchen dann immer bekannter wurde durch den Film Immer lockt das Weib, auf Französisch Et Dieu, Créa la Femme, mit Brigitte Bardot. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Das liest man überall, wenn man ein bisschen recherchiert über die Côte d'Azur. Und sie gelangte weltweit dadurch Bekanntheit und der Film wurde auch dort gedreht und hat einen ganz großen Ansturm bekommen von den KünstlerInnen auch, dann von der High Society dann. Der Film galt natürlich damals in den prüden 50er Jahren als Skandalfilm und viele Filmkritiker gab es da, die das nicht so wahrhaben wollten, dass diese neue Welle dann die Kinos überfluten würde, die französischen, und von Grund auf auch erneuern sollte. Dass Frauen da auch ein bisschen mehr offensiver unterwegs waren. Da zum Beispiel die Philosophin und Frauenrechtlerin Simone de Beauvoir Brigitte Bardot schon 1959 für ihre Freiheitsliebe und Modernität als Lokomotive des Feminismus bezeichnet.
Wow. Ganz witzig.
Das Thema zieht sich auf jeden Fall auch ein bisschen durch Saint-Tropez. Dort gibt es nämlich auch das Musée de la Gendarmerie et du Cinéma. Das Museum widmet sich auch der Geschichte von Brigitte Bardot. Was kannst du sonst noch in Saint-Tropez unternehmen? Natürlich ab an den Plage.
Oh ja,
also immer. An den Strand.
Die immer, immer.
Stadt ist natürlich bekannt für die traumhaften weißen Sandstrände und die schreiben wir euch alle unten in die Shownotes. Könnt ihr da ein bisschen recherchieren. Ansonsten ist es natürlich auch spannend, dort ein bisschen zu wandern. Also
ja.
Die Gegend rund um Saint-Tropez ist ganz hügelig, abwechslungsreich und ganz ursprünglich mit Weinhängen und felsigen Abschnitten. Also könntest du eine kleine Wine-Tour auch noch machen.
Ja, gerne du.
Und man kann tatsächlich die ganze Halbinsel entlang der Küste umherwandern oder auch die einzelnen Cups ansteuern. Also wer möchte, kann eben auch die Gegend mit dem Mountainbike oder dem Rennrad erkunden. Also gibt es diverse Möglichkeiten, sich da sportlich auszutoben.
Ja, wow. Klingt richtig cool. Direkt Bock, ey.
Los geht's.
Ja.
Das Wetter ist dort bestimmt auch besser.
Mit großer Sicherheit. Und dann ist mir ja auch noch im Hinterkopf, dass ihr noch in dieser ganz berühmten Stadt wart, die für Parfüm bekannt ist, oder?
Richtig, wir waren nämlich in Grasse. Aber wenn man sich so ein bisschen zurückerinnert, damals zu der Zeit war ja auch ein Buch ganz groß.
Und das Film
war auch berühmt.
Ja.
So war das Parfum, ne? Die Geschichte eines Mörders.
Oh, ja.
Da geht es ja darum, dass der Jean-Baptiste Grenouille keinen eigenen Körpergeruch hat, jedoch einen extrem ausgeprägten Geruchssinn. Und für die Herstellung von einem ganz außergewöhnlichen Duft wird er dann zum Mörder.
Ja, so gruselig.
Und wir haben tatsächlich eine Parfümerie, nämlich Gallimard, besucht. Die gehört zu den ersten französischen Parfümhäusern. Und diese kostbaren Essenzen der Côte d'Azur machen eben Grasse zu der Welthauptstadt des Parfums. Als Vorreiter angesichts ihrer sehr erfolgreichen Erfahrung in dem Gebiet eröffnete Gallimard dann 2007 ein Studio, De Fragrance oder von den Fragrances im mittelalterlichen Essvillage. Und wir haben das wirklich einmal gemacht. Also wir sind dort sozusagen in die Geheimnisse des ehemaligen Berufs eingeführt worden und in die Duftwelt von Jean de Gallimard eingetaucht.
Richtig cool.
Und man lernt dort wirklich, wie ein Parfüm geboren wird, den Herstellungsprozess, man sieht die Maschinen. Das sind halt so wirklich echte Museumsstücke und dir wird alles erklärt. Und man hat dann die Möglichkeit, ein eigenes Parfüm zu kreieren.
Oh, und? Hast du das noch?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht mehr. Also man konnte dann so für 30, 40 Euro sein eigenes Parfum kreieren. Ich hatte da so eine Apfelessenz irgendwie als Basis. Das war aber absolut überhaupt nicht der Reißer. Also vor Ort war das irgendwie total aufregend und man dachte sich so, das riecht total gut. Und zu Hause dachte ich mir so, also irgendwie möchte ich das nicht tragen nehmen.
Oh nein.
Und dann war es aber okay, dass ich das Geld dafür ausgegeben hatte, so als Erinnerungsstück, weil tatsächlich hatte ich da noch einen kleinen Fail auf der Rückreise.
Es klingelt, aber ja.
Und das war wirklich, also ich weiß nicht, das ist so krass verknüpft mit dieser Reise. Ich hatte mir nämlich überlegt, vor Ort eine Tasche zu kaufen. Wollte da auch sehr viel Geld für die damalige Zeit auch ausgeben, in der Ausbildung natürlich.
Ja.
Hatte so noch 80 Euro übrig. Und hatte mich dann aber entschieden, nee, machst du doch lieber zu Hause. Da kannst du nochmal in Ruhe schauen. Behältst die 80 Euro, hätte ich die weiter in meinem Portemonnaie. Und wir finden uns auf der Rückreise, steigen dann nochmal alle aus an so einem Punkt und machen so ein Gruppenbild und steigen wieder ein in den Bus, fahren durch die Nacht, sind dann schon wieder in Deutschland und früh an der Raststätte halten wir dort eben an, um auf Toilette zu gehen und ich gucke in mein Portemonnaie und das Geld ist einfach nicht mehr drin. Ich konnte weder auf die Toilette gehen, noch mir was zu essen kaufen, das muss ich mir dann alles leihen, wenn ich dort überhaupt zurechtkomme. Und dachte so, krass, also es muss einfach jemand aus unserer Gruppe sozusagen gewesen sein.
Ja, das ist
und
so schockierend.
Das ist echt krass. Und ich dachte mir so, schade, ich hätte eigentlich diese 80 Euro für die Tasche gut ausgeben können.
Mhm.
Weil dann wären sie halt weg gewesen. Ne?
Ja.
Naja.
Oh Mann.
Egal.
Vergisst man nie.
Nee, hatte ich wenigstens was zu erzählen.
Ja, bis heute.
Bis heute. Man konnte es aber auch nicht mehr aufschlüsseln. Also ich war dann auch nochmal bei der Schulleitung und ja, die haben natürlich gesagt, oh, es tut uns so leid, können wir leider nichts machen, gibt es keine Versicherung, irgendwas, bla bla.
Ja, wie willst du es nachweisen, ja.
Ja.
Waren übrigens 10.000 Euro in meinem Portemonnaie.
Ja, hätte ich auch sagen können. Hätte mir vielleicht nicht unbedingt jeder geglaubt, ja.
Mann,
naja, auf jeden Fall waren wir dann auch nochmal bei den Schönen und Reichen.
Ja. Ah, na gut, ja, das ist ja auch eine...
Hast du es ja vorhin schon angedeutet, ne? Die Filmfestspiele.
Highlight-Start, würde ich sagen, oder?
Ja, total. Also es war schon aufregend auch, weil da waren auch gerade die Filmfestspiele am Start.
Alter,
also ich weiß nicht,
der
Französischlehrer damals, der war auch ein bisschen sehr verrückt drauf, aber der hat das genau geplant, ne? Dass wirklich
krass.
Die Filmfestspiele da sind, dass die Formel 1 da ist, dass wirklich
cool.
Alles Mögliche.
Und mit dem Parfüm auch selber machen.
Stimmt,
ist schon
stimmt.
Echt. Ihr habt echt schon richtig
tolle. Und für
Reise
einen
gemacht.
Richtigen Schnapper, das muss man auch sagen.
Na klar,
weil man natürlich da wirklich diese Connections so hatte über.
Gut, stimmt.
Ja, die Ausbildung und den Ausbildungsbetrieb im Grunde,
ja.
Beziehungsweise, wie sagt man denn dazu, diese Sprachenakademie,
ja.
Hat sich das genannt.
Genau.
Und ja, man kann wirklich sagen, vor Ort in Cannes schreiben die Restaurants und Bars einfach eine Null hinter ihre Preise, wenn die Filmfestspiele sind. Das haben wir auch vor Ort festgestellt.
Oh.
Die Pizza war ein bisschen teuer.
Oh Gott.
Aber gut, das Geld war ja eh am Ende der Reise weg, von daher war es dann auch egal,
ja.
Was ich vor Ort ausgegeben habe.
Gut und gerne, ja, leben wie die Reichen und Schönen, ne?
Und ja, man kann wirklich sagen, kann allgemein eine einzige große Jagd. Die SchauspielerInnen jagen die Goldene Palme, die Fotografinnen jagen die Schauspielerinnen, die Möchtegern-Schauspielerinnen jagen die Fotografinnen, die Fans jagen alle.
Oh,
und das einzige Gewitter, haha, jetzt kommt vom Blitzlicht der
ja.
Kamera.
Ach, Ivo.
Denn du hast es ja vorhin schon gesagt, an der französischen Mittelmeerküste herrscht einfach 300 Tage lang im Jahr herrlichster Sonnenschein.
Ein Träumchen.
Yes.
Das klingt aufregend, aber ihr habt jetzt nicht irgendwelche VIPs noch gesehen, oder?
Wir haben tatsächlich ein paar bekannte Menschen so von Weitem gesehen und
was?
Haben da auch so heimlich immer versucht, Fotos zu machen. Am lustigsten war aber eigentlich, dass sich verschiedene Menschen verkleidet hatten als SchauspielerInnen und wir dann mit denen Fotos machen konnten.
Ja.
Und da sind wirklich sehr witzige Bilder entstanden.
Sehr
Wenn man
cool.
jetzt nicht das Glück hat, direkt zu den Filmfestspielen vor Ort zu sein, dann gibt es trotzdem diesen roten Teppich vor dem Palais des Festivals das ganze Jahr über zu sehen. Es ist immer noch ein beliebter Fotospot und vor dem Palais kannst du auch einen Mini Walk of Fame dann bestaunen. Also ein bisschen.
Haben die auch einen kleinen?
Ja,
cool.
Das Feeling, genau. Ja, also schon sehr verrückte Welt und in den Hotels gibt es tatsächlich auch manchmal mehr Angestellte als Betten. Also
wow.
Es gibt auch diese Qualitätskontrolle für die Zimmer. Mädchen, leider keine Zimmerjungen. Das nennt sich Etagenendkontrolle. Da wird dann überprüft, ob die Bettlaken perfekt gefaltet sind, also wirklich rechtwinklig,
ja.
Wahrscheinlich mit einem Lineal. Das wird nochmal angelegt. Es gibt aber auch eine andere Seite der Stadt und das ist die Altstadt. Und da ist es dann wirklich eher ursprünglich und natürlich und noch ein bisschen dörflicher.
Oh, wie schön. Also gut, kann man es ja auch beides sich mal anschauen. Dann hat man so das Rundum-Paket gesehen.
Genau, zu dieser Seite gehört natürlich zum Beispiel auch der Marché Fauville. Den kann man am besten am Vormittag besuchen. Das ist der bekannteste Wochenmarkt. Und ja,
ist immer dabei, würde ich sagen.
Wir zählen ja zu den Menschen, die sich da gerne am trubeligen Markt treiben,
ja.
Nicht satt sehen können. Und wenn du da auch dazu gehörst, dann ist das auf jeden Fall Pflicht. Dort gibt es dann allerhand Köstlichkeiten aus der Provence. Und wenn man dort vor Ort Spezialitäten der Region probieren möchte, dann gibt es dort Socca zum Beispiel. Das ist so eine Art Pfannkuchen aus Kichererbsenmehl, der im Holzofen gebacken wird und dann mit Pfeffer bestreut wird.
Oh, klingt sehr gut. Und dann noch Oliven dazu natürlich für mich.
Ja, bitte.
Sonst geht das.
Da bin ich auch dabei, genau.
Deal.
Und Le Souquet, das ist die Altstadt von Cannes, von der ich gerade schon gesprochen habe. Das ist so ein Gassenlabyrinth, wie aus einem Bilderbuch. Also die schlechte Nachricht ist natürlich da, Souvenirläden und Reisegruppen wechseln einander ab. Also das ist ein bisschen anstrengend. Es ist ziemlich, ziemlich, ziemlich touristisch, schon damals und
ja.
Heute natürlich noch viel mehr. Aber die gute Nachricht ist, wenn du ein paar Mal abbiegst, wir verlaufen uns ja auch gerne immer in Städten,
ja.
Kannst du
Standard.
Dem Getümmel ganz schnell entgehen und dann gibt es auch immer mal so ein paar Gästchen, wo man ganz für sich alleine ist. Das Spannende daran ist auch, dass Le Souquet auf einem Hügel gebaut wurde. Also wenn du ein paar Höhenmeter auch zurücklegst und ein paar Treppen überwindest, wir mögen das ja gerne, dann lohnt es sich auf jeden Fall.
Oh.
Der Ausblick.
Na, immer Ausblick. Ausblick, Liebhaberinnen.
Von Cannes aus kann man auch wiederum einen Ausflug machen, zum Beispiel auf die Insel Sainte-Marguerite. Da gibt es so schroffe, naturbelassene Badebuchten. Und wenn man da ein bisschen Sightseeing in Anführungszeichen machen möchte, kann man einen kurzen Spaziergang zum Fort Royal machen. Und ein Teil des Forts diente über Jahrhunderte als Staatsgefängnis. Also 11 Jahre lang war dort auch der mysteriöse Mann mit der eisernen Maske inhaftiert.
Oh, das
Sagt
habe
das
ich
was?
schon mal gehört, ja. Krass.
Und diese Zelle kannst du heute noch besichtigen, denn der älteste Teil des Geländes beherbergt heute ein Museum.
Klingt verführerisch.
Und auch da gibt es eine Panoramaterrasse.
Natürlich.
Immer wieder aufs Neue. Ja, also
Oh.
so als kleiner Special-Tipp noch. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber habe ich
Aha.
gelesen. Das würde ich auch dann irgendwann mal umsetzen.
Jo.
Eine Stadt an der Côte d'Azur, die ich aber damals auch nicht näher gesehen habe, war Nizza. Da hast du noch ein bisschen was
Dafür
herausgefunden.
hast du ja mich.
Super.
Ja, ich würde noch so jetzt ein paar Ideen vielleicht raushauen, was man noch machen kann. Zum Beispiel Nizza. Ja, ganz berühmt auch. Die Hauptstadt eigentlich auch der ganzen Region. Wird auch Nisa la Bella genannt, also die Schöne. Vor allem wegen der barocken Architektur. Und es ist aber auch Belle Époque zeitgenössisch, also alles gemixt. Und dann gibt es dort die berühmte Promenade des Anglaises und das Musée Marc Chagall mit ja, vielen, vielen Werken des Künstlers. Und auch in Nizza gibt es einen ganz, ganz fabelhaften Wochenmarkt wohl. Also der ist voller Blumen, Obst, Gemüse gibt's, liegt am Fluss, mitten in der Altstadt. Also da sehe ich mich schon, muss ich sagen, mit einem Croissant und einem Café
Oder einem Vin Rouge?
au lait. Oh ja, unbedingt. Also auch da sage ich nicht nein. Genau, das fand ich jetzt irgendwie so eine schöne Vorstellung. Und dann gibt es aber auch einen Badeort, Cagnes-sur-Mer. Der ist in der Nähe von Nizza und hat auch einen mittelalterlichen Dorfkern, also kann man wieder baden und ein bisschen bummeln, irgendwie ganz schön verbinden. Ein weiterer Tipp ist mir noch aus Schulzeiten so ganz hinten, also wirklich hinterste Ecke im Köpfchen, kam es mir bekannt vor und zwar in Menton. Da gibt es immer ein Zitronenfest.
Ah, ja.
Sagt ihr auch noch so ein bisschen was? Ja, ich glaube, es war bestimmt, war da Julienne und Isabelle,
Haben
die
da mal
waren
einen
da
kleinen
bestimmt.
Ausflug gemacht?
Ja,
Kleinen
garantiert.
Mäuse von Paris aus, ging's los.
Ich glaube, das war so. Also
Mit Minnie, der Maus,
Ah
stimmt.
ja,
Oh
Winnie
Gott,
die
oh Gott.
Maus.
Oh
Und ihren Rollschuhen waren sie bestimmt mal dort.
Gott.
Ja, und dieses Zitronenfest ist immer Mitte Februar bis Anfang März. Und da erstrahlt die Stadt wirklich in Gelb, Orange, wird komplett geschmückt. Es gibt eine Parade und ein Früchtekorso und ein Feuerwerk. Also, ich glaube, das fetzt schon ganz schön dolle. Und ja, ansonsten kann man in Menton noch viele Gärten besuchen.
Ah, da hast du es mit den Gärten,
Da
was du am Anfang meintest.
genau dort
Okay.
gibt es sie. Da gibt es auch ein Orchideenfest für die Leute, die nicht so gern Zitronen mögen. Dann habe ich ja ganz am Anfang erwähnt, dass auf der einen Seite der Côte d'Azur diese roten Felsen vorkommen. Und da gibt es einen Ort, Saint-Raphaël, am Fuße des Esterel-Massivs.
Da muss ich gerade an Raphaels denken.
Oh, wäre jetzt auch was. Ja, also dort gibt es das Esterel-Massiv zum Wandern. Und der Ort wurde vor allem von MalerInnen verehrt. Hat wohl einen ganz eigenen Charme. Kann das leider nicht bestätigen, weil ich ja nicht dort war.
Stimmt.
Aber das macht nichts. Genau so einen Tipp habe ich noch in der Hinterhand für Grimaud und Port Grimaud. Das sind zwei Orte. Der eine liegt halt ein bisschen mehr im Hinterland. Also da wieder Wonderfans. Salut, ça va? Da gibt es eine Tour zu so einer Brücke. Pont des Fées. So eine historische
Gibst du wirklich Mühe
Steinbrücke.
mit der Aussprache? Ich merke das schon.
Ich habe hier
Hast du
vorher
mal ein
noch
bisschen trainiert? Deswegen die Nacht nicht geschlafen. Du hast die Wörter trainiert zu
Ja, auch
sprechen.
deshalb. Mist, du kommst mir auf die Schliche. Ja, verdammt. Ja, also da gibt es diese Steinbrücke über dem Fluss La Grande und auf dem Rückweg kann man da noch an so einer Mühle vorbeispazieren. Das ist wohl eine kurze kleine Tour und klang sehr, sehr cool, fand ich. Und ja, irgendwie als kleine Wanderung hier als Tipp von mir.
Mhm.
Ja, und an der Küste liegt dann der Ort Port Grimaud. Da gibt es so ganz bunte Häuserfassaden und auch Brücken. Also das erinnert so an Venedig.
Oh.
Man könnte sagen, das ist die Lagunenstadt Frankreichs. Also auch ganz viele Kanäle.
Das klingt richtig schön.
Ja, soll wohl sehr, sehr schön sein. Es ist zwar auch sehr touristisch, aber trotzdem sehr charmant, habe ich gelesen. Also da vielleicht auch irgendwie ein bisschen so in der Vor- oder Nachsaison halt einfach besuchen und vielleicht nicht unbedingt im Hochsommer. Wenn man vielleicht mit dem Auto unterwegs ist und nicht mehr wandern möchte, kann man eine ganz tolle Panoramastrecke abfahren. Das ist die Küstenstraße Corniche d'Or zwischen Saint-Raphaël und Mandelieu. Das sind ungefähr so 30 Kilometer und da hat man wunderschöne Aussichten aufs Meer. Und auch auf die roten Berge des Esterel-Massivs.
Oh, wow, so cool, so cool.
Ja, hier habe ich noch voll den Special-Tipp, weil das sollte man dann lieber von Westen nach Osten fahren, weil dann fährt man nämlich ja direkt am Meer entlang. Und nicht,
oh ja.
Na, dann hast du ja nicht die andere Spur da dazwischen. Und da sind dann auch Haltebuchten, da kann man dann immer mal kurz einen Stop einlegen. Das soll es auch fast schon gewesen sein. Ich habe noch ja, zwei Tipps. Willst du sie noch hören?
Alle die.
Okay, wenn du mich so aufforderst, ich natürlich keine Sekunde verschwenden. Also, es gibt noch das kleine Hafenstädtchen Cassis.
Hm.
Genau, das soll ganz malerisch sein und auch vor allem ein sehr gutes Tauchgebiet. Und von hier aus kann man Ausflüge in die Calanque machen. Das sind Kalksteinfelsen, die von kleinen Fjorden unterbrochen werden. Und auch da kann man ganz herrlich, wundervoll wandern gehen. Mhm. Und da gibt es eine vorgelagerte Insel noch bei Huyère. Also wirklich crazy names am Start. Dort war ganz, ganz lange das Zentrum der Palmenzucht.
Oha.
Na, aber Hallöchen. Ne? Das ist unser Ort.
Züchten möchte ich das nicht, weil das
nee, zum Angucken.
Ich glaub, nicht.
Angucken.
Okay, okay.
Weiter. Wegen Palmenliebe und so. Ja, und die Inseln, die haben wirklich eine ganz unberührte Natur. Gibt es auch einen Nationalpark. Die werden auch als Goldinseln bezeichnet und haben nicht nur die unberührte Natur im Hinterland, sondern auch richtig schöne Strände.
Mhm.
Zum Beispiel bei Le Lavandon. Hast du mitgeschrieben, ja?
Ja, nachdem ich den Likör getrunken
habe. Ja, nee, wir gönnen uns hier übrigens immer mal so ein bisschen parallel dazu was. Genau, also ich habe noch zwei kleine Tipps.
Mhm.
Nochmal zwei. Es ist gut, wie
kannst
ich das
gut
mache.
Sehen, auf jeden Fall. En deux,
en deux, en deux, en deux. Das eine, das hast du bestimmt schon gehört. Und zwar gibt es bei Fréjus, da warst du ja, gibt es ja die Schlucht von Verdun. Im
mhm.
Hinterland. Ja, da kann man auch raften, paragliden, wandern natürlich sowieso. Und es ist auch wirklich eine sogar der größten Canyons Europas.
Wow.
Na, da glaube ich, kann man schon mal vorbeischnacken, wenn man einmal dort in der Ecke ist.
Mhm.
Nicht? So, und das allerletzte kleine Highlight ist Antibes. Da gibt es nämlich noch ein Picasso-Museum, also wieder für alle Kunstliebenden ganz interessant, denke ich, weil Picasso war auch ganz oft in Antibes, glaube ich, also in meiner Welt auf jeden Fall. Er hat das wohl sehr gefeiert. Da gibt es auch einen alten Hafen, eine Stadtmauer und ja, ganz viel Art Deco und immer ein internationales Jazzfestival. Also das wäre dann so meine Rundreise, die ich uns schon mal zusammengestellt hätte.
Ja, da bin ich dabei auf jeden Fall.
Das soll es auch schon gewesen sein.
Genau, und bis dato würde ich am liebsten nochmal eine Buch lesen, damit man so ein bisschen mehr in das Côte d'Azur-Feeling eintauchen kann.
Ja.
Von Paulo Coelho, Der Sieger bleibt allein. Habe ich mich zurückerinnert und musste dann nochmal im Klappentext nachlesen. Aber das spielt tatsächlich an der Côte d'Azur und das fand ich damals ganz faszinierend. Ja, da zu sein und danach das Buch zu lesen und dann sich an die Orte so zurückzuerinnern.
Ja, das ist auf jeden Fall hier heute noch ein Buchtipp. Das finde ich ja richtig schön. Ich habe nicht ganz so Buchtipp, aber ich
habe... Kein Quality Content.
Wahrscheinlich nicht, weil es ist auch gar nicht mehr so einfach aufzutreiben. Aber als ich recherchiert habe, ist mir eingefallen, dass ich früher, so im Teenie-Alter, die Serie Saint-Tropez geschaut habe.
Ich habe da einfach überhaupt keine Assoziation damit. Du hast mir das ja geschickt. Erinnerst du dich? Voller Freude hast du mir das geschickt. Und ich dachte mir so, hä, was?
Das kann ich nicht glauben. Das war so eine coole Serie. Also die wurde ab 1999 auch in Deutschland ausgestrahlt und spielt halt in Saint-Tropez, ne? Und da geht es so um das Leben von drei Freundinnen. Und dieser Song, dieses Le Soleil, also ihr müsst wirklich mal reinhören, ne? Diesen Song gibt's noch
bei YouTube. Schon allein wegen den Klamotten und so, ne? Das sieht ja auch mal ziemlich witzig aus.
Ja.
Aber im Darknet gibt es bestimmt noch.
Naja, also den Song kann man ganz legal auch bei YouTube hören, ne? Der läuft halt bei mir also auch gerade recht häufig. Ich finde es wirklich ziemlich cool. In Vorbereitung auf die Folge, hallo.
So setzt sie sich die Strandklamotten an und dancet durch die Bude.
Genau, mache ich ein kleines Filmchen noch hier mit Saint-Tropez.
Erzähl mir mehr.
Oh, hallo. Saint-Tropez. Ein bisschen so, wie man da durch die Gassen schlendern kann, dann fühle ich mich, als ob ich dort mitspiele. So.
Nicht. Okay, gut. Ich glaube, es ist Zeit, die Folge zu beenden.
Peut-être. Ist mir doch noch ein Wort eingefallen. Mon Dieu.
Da fällt mir auch nicht mehr viel dazu ein, außer au revoir.
Ja.
See you later, alligator. Ah, nee, auf Französisch.
A bientôt. Ja, und es war uns eine Freude.
Oh, c'est cool, oh, c'est cool.
'Reparti.
Ach nee, oder hier. Voulez-vous coucher avec moi? Was ist auch los geht's?
Heißt es auch? Indirekt. Ich hätte das Signal.
Nee. Euro Opa.
Euer Opa. Versteht euer Opa?
So anstrengend, wirklich immer, wenn wir aufnehmen. Was ist denn nur los? Alle fünf Minuten.
Fußball ist tot. Nee, Kartoffeln sind unser Leben. Da hat Fußball keinen Platz.
Eine Pomme de terre.
Ach ja, stimmt.
Der Erdapfel.
Ja. Das macht alles Sinn.
Natürlich, Pomme. Die sind schlau. Pomme. Die Franzins.
Meine Kopffestplatte ist gelöscht anscheinend.
Das ist nicht so schlimm.
Danke.